darf euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch mit euch gemeinsam die nächsten Minuten in dem Wort Gottes verbringen darf. Sein Vorrecht, und wir möchten zusammen aufschlagen das 2. Korinther Buch, der Brief des Apostel Paulus an die Korinther, Kapitel 7, und ich lese uns die Verse 9 bis 11. Wir haben das letzte Mal insgesamt den ganzen Abschnitt Vers 2 bis 16 betrachtet, aber heute möchte ich nochmal genauer auf die Verse 9 bis 11 Acht geben. Das ist die Seite 1303 in der Gemeindebibel. Paulus sagt hier: Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Ich möchte auch noch einmal beten, bevor wir der Botschaft fortfahren. Vater, wir danken dir jetzt auch für den Text, den wir auch heute uns nochmal vertieft anschauen dürfen, was wir auch letztes Mal schon betrachtet haben. Herr, wir bitten dich auch um Gnade für diesen Augenblick, Herr, für diese Minuten, die wir jetzt in Gemeinschaft zusammen dem Wort verbringen dürfen, Herr, und bitten dich um Gnade zum Reden, aber auch Gnade zum Hören, Herr, dass du in uns diese Worte auf den guten Boden fallen lässt, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Herr, so wie du der Lydia das Herz geöffnet hast, damit sie Acht gab auf die Worte, die gesprochen werden, so haben wir es auch heute Not, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir Acht geben auf dein Wort, damit dein Wort uns verändert in das Bild des Sohnes deiner Liebe. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wie schon gesagt, wir haben in diesem Text das letzte Mal den Rahmen von dem, was Apostel Paulus hier sagt, betrachtet. Da ging es um die erlösende Beziehung. Und wenn du diese Botschaft vielleicht noch nicht gehört hast, dann kannst du es gerne im Internet nachholen. Aber heute möchte ich insbesondere auf den Kern von diesen Versen, Vers 2 bis 16, Acht geben und eben uns heute mehr über Vers 9, 10 und 11 einige Gedanken mitteilen, die sehr wichtig sind für unser Leben. Es geht hier in dem Kern um die Traurigkeit, wenn wir gesündigt haben. Für wie wichtig hältst du Buße in deinem Leben als Christ? Oft, wenn wir von Buße sprechen, so reden wir oft von einem Menschen, der nicht glaubt und der dann Buße tut, der zum Glauben kommt und Buße tut. Und wir hören oftmals hier auf, über die Buße nachzudenken. Luther, der eines Tages in seiner Zeit vor der Reformation, als er die 95 Thesen an die Tür der Kirche in Wittenberg angeschlagen hat, so hat er in der zweiten These die folgenden Worte aufgeschrieben. Ich möchte ihn hier zitieren. Er sagte: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen ein Leben der Buße ist. Luther wusste, dass unser Leben immer und immer wieder von Buße geprägt werden muss. Nicht nur, wenn wir zum Glauben kommen, sondern Buße ist eigentlich das Erkennungszeichen eines Christen. Genauso wie du atmest, genauso wie du isst und trinkst und schläfst, gehört auch Buße zu deinem geistlichen Leben als Christ dazu, wie dein tägliches Brot. Und heute werden wir uns über unsere Traurigkeit über unsere Sünde nachdenken. Und insbesondere werden wir die zwei sehr unterschiedlichen Traurigkeiten in unserem Text ansehen, die wir über unsere Sünde erfahren. Apostel Paulus spricht hier zum einen über die gottgewollte Betrübnis. Und Betrübnis und Traurigkeit verwende ich hier einfach als ein Synonym, einfach weil Traurigkeit wahrscheinlich in unserer Zeit mehr verwendet wird als Betrübnis. Und die andere Betrübnis nennt Paulus hier eine weltliche Betrübnis oder eine weltliche Traurigkeit. Und Fakt ist, dass jeder Christ, der sündigt, früher oder später traurig wird. Es ist nicht die Frage, ob du traurig wirst, wenn du sündigst, sondern die Frage ist, wie, mit welcher Traurigkeit du gekennzeichnet bist, wenn du gesündigt hast. Und die Traurigkeit über unsere Sünde ist hier sehr wichtig. Paulus hebt sie hervor und er nennt sie dahingehend so wichtig, weil die eine Traurigkeit führt uns zum Leben und die andere Traurigkeit führt uns zum Tod. Und deswegen ist es wichtig, uns selbst zu sehen im Lichte des Wortes Gottes und uns zu prüfen, wenn ich gesündigt habe und traurig geworden bin über meine Sünde. Warum? Warum bist du traurig, wenn du sündigst? Das ist auch das Thema oder der Titel, den ich über meine Botschaft geschrieben habe. Um diese Frage zu beantworten, warum bist du traurig, wenn du sündigst, möchten wir heute drei Dinge oder drei Dingen auf den Grund gehen. Erstens werden wir uns anschauen, was ist der Grund deiner Traurigkeit? Zweitens, was ist die Wurzel der weltlichen Traurigkeit, die zum Tod führt? Das müssen wir erkennen, um zu wissen, ob wir und welche Traurigkeit wir haben. Und drittens werden wir uns über die gottgewollte Traurigkeit Gedanken machen, die zum Leben führt. Noch einmal, was ist der Grund deiner Traurigkeit, wenn du gesündigt hast? Vielleicht denkst du an eine Zeit, die vor kurzem, vielleicht sogar jetzt in der vergangenen Woche geschehen ist, wo du mit Sünde konfrontiert wurdest. Vielleicht bist du in eine Sünde, in die du immer wieder gefallen bist, wieder einmal gefallen. Vielleicht ist eine Situation in deinem Leben aufgetreten, wo du gesündigt hast als Antwort auf diese Situation. Und wenn du gesündigt hast, denke an diese Situation, wurdest du irgendwann mal traurig. Und was ist der Grund, warum du traurig wurdest? Was tat dir so leid? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die sich jeder Christ stellen muss. Und wenn du nicht auf diese Frage antworten kannst, dann möchte ich sagen, dass du dich mehr beobachten musst. Du musst dein Herz mehr und mehr erkennen und den Grund dafür in Erfahrung bringen, weil das so wichtig ist. Weil, wie gesagt, Paulus sagt, die eine Traurigkeit, nämlich die weltliche Traurigkeit, führt dich zum Tod, in den Tod, und die gottgewollte Traurigkeit führt zum Leben. Was ist denn der Unterschied zwischen der weltlichen und der gottgewollten Traurigkeit? Lass uns nochmal in den Text schauen, Vers 10 sagt Paulus, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Gottgewollte Betrübnis führt zur Erlösung, während die weltliche Betrübnis zum Tod führt, wie schon gesagt. Aber Paulus sagt, er fügt noch ein Element hinzu und sagt, dass die gottgewollte Betrübnis nicht bereut werden muss, nicht bedauert werden muss. Das, was Paulus hier in dem Vers 10 sagt, ist eigentlich, gottgewollte Betrübnis erzeugt Buße, die ohne Bedauern zur Erlösung führt. Und als Gegensatz der gottgewollten Betrübnis ist da die weltliche Traurigkeit, die zur Reuelosigkeit führt, die mit Bedauern zum Tod führt. Das ist hier der Unterschied und Paulus setzt eben diese zwei Traurigkeiten einander gegenüber. Nun, wie können wir diese Traurigkeit in unserem Leben identifizieren? um zu wissen, wohin das Leben geht. Das Erkennungszeichen ist hier Buße. Paulus sagt, dass die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Das heißt, das Erkennungszeichen, ob du gottgewollt betrübt bist oder ob du weltlich betrübt bist, siehst du anhand dem, was dem folgt. Nämlich die Buße oder eben keine Buße oder eine falsche Buße. Sich einfach, ja, einfach so traurig zu sein über die Sünde, heißt noch nicht, dass du Buße getan hast. Sich einfach schlecht zu fühlen, ist nicht unbedingt ein Zeichen für geistliche Gesundheit. Viele Menschen fühlen sich schlecht, weil sie gesündigt haben. Und viele Menschen fühlen sich auch genauso schlecht, die Gott nicht kennen. Die Frage ist aber, führt dich deine Traurigkeit dazu, dass du dich von der Sünde abwendest und dich zu Gott hinwendest? Die Reuelosigkeit, die weltliche Traurigkeit, sie mag Trauer empfinden. Und es kann vielleicht in deinen Augen sogar eine echte Traurigkeit sein, aber sie wendet sich letztendlich nicht von ihrer Sünde ab. Und sie wendet sich nicht Gott zu. Man kann auch sagen, Buße ist die Frucht gottgewollter Betrübnis. Die Frucht gottgewollter Traurigkeit ist Buße. Und die Frucht der Buße sind gute Werke. Wir lesen im Vers 11, denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Also wir haben hier ein Kettenglied nach der anderen. Die gottgewollte Betrübnis führt zu der Frucht namens Buße. Und Buße führt zu der Frucht namens gute Werke. Dagegen die weltliche Traurigkeit führt nicht zu der wahren Buße und sie führt auch nicht zu guten Werken. Und wie sieht einfach weltliche Traurigkeit aus? Ich möchte dies einfach anhand eines Beispiels euch verdeutlichen. Es war ein Ehepaar, das sehr viele Eheprobleme hatte. Und sie waren schon so weit, dass sie in der Seelsorge waren. Sie waren mit einem Menschen unterwegs und der Mann, dieser Ehemann, er war sehr hart zu seiner Frau. Er hat sie immer wieder beschimpft, er hat sie immer wieder beleidigt und sie waren schon viele Male bei dem Seelsorger gewesen. Und eines Tages kam der Mann alleine zu dem Seelsorger angerannt, voller Panik und Trauer. Seine Frau hatte ihn verlassen. Und er kam voller Leid und sagte, das ist alles meine Zunge. Das sind meine Worte, die ich immer wieder gegen meine Frau verwendet habe. Sie hat es mir immer wieder gesagt. Und sie sagt zu dem Seelsorger, du hast es mir immer wieder gesagt. Und auch andere Menschen haben es mir immer wieder gesagt. Aber nun ist sie weg. Und er war sehr traurig darüber. Und er fragte diesen Seelsorger, ruf doch bitte meine Frau an, dass sie zu mir zurückkehrt. Und er hat sie angerufen und die Frau kam und der Mann weinte sehr vor ihr und er bat um Vergebung. Und die Frau, sie sagte, okay, du hast dies noch nie zugegeben und ich sehe, dass es dir wirklich leid tut. Und sie hat ihm verziehen und ist wieder zu ihm zurückgekehrt. Und das nächste halbe Jahr achtete der Mann sehr auf seine Worte, wie er mit seiner lieben Frau umgeht. Aber nach einem halben Jahr fiel er wieder in das alte Muster. Und es fingen wieder die Beschimpfungen an, diese Unterdrückungen. Und die Frau verließ diesen Mann endgültig. Was war das Problem? Das Problem dieses Mannes war, dass er nicht gottgewollt traurig gewesen ist über die Sünde, die er gegen seine Frau getan hat. Ihm tat nicht wirklich seine Sünde leid. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Tut dir, wenn du traurig bist, deine Sünde leid? Oder tun dir die Folgen deiner Sünde leid? Hier kannst du die weltliche Traurigkeit von der gottgewollten Traurigkeit unterscheiden. Dem Mann tat nicht wirklich leid, was er gegen seine Frau getan hat.
und damit, was er gegen Gott getan hat, sondern welche Folgen ihn erwartet haben, als seine Sünde sich in dem ausgewirkt hat, dass seine Frau ihn verlassen hat. Viele Christen versuchen heute, eine Veränderung in ihrem Leben zu bewirken, um den Folgen ihrer Sünde zu entfliehen. Diese Menschen werden nie eine tiefergehende Veränderung erleben. Weltliche Traurigkeit kann eine scheinbare Buße hervorbringen, wie wir es bei diesem Mann gesehen haben. Aber sie ist keine wirkliche Buße. Eine andere Form von weltlicher Traurigkeit ist, dass wir unsere Verantwortung minimieren. Wir erklären, dass es nicht wirklich unsere Schuld ist. Wir finden einen anderen Schuldigen. Und diese Trauer führt auch nicht zur Buße, weil sie bestreitet, dass sie wirklich etwas falsch gemacht hat und leugnet, dass es etwas gibt, wovon man Buße tun muss. Eine nächste Form von der weltlichen Traurigkeit wirkt sich auf eine andere Art und Weise aus, zum Beispiel in hoffnungsloser Verzweiflung über die Sünde. Wir wollen aufgeben, wir fühlen uns hoffnungslos. Wir versinken in Selbstmitleid. Ich schaffe es nie. Ich bin so ein schlimmer Mensch. Gott braucht mich nicht mehr. Und so weiter. Und wir versinken im Selbstmitleid. Wir sind äußerst traurig. Aber diese Traurigkeit ist nicht eine gottgewollte Traurigkeit, die von Umkehr gekennzeichnet ist, sondern sie ist von Stillstand gekennzeichnet. Eine gottgewollte Traurigkeit führt mich zur Buße. Und die Buße führt mich zu guten Werken. Aber eine weltliche Traurigkeit führt mich zum Stillstand und zur Verzweiflung über meine Lage. Wir können versuchen, unser Versagensgefühl zu betäuben, indem wir viel essen, indem wir viel schlafen, indem wir viel trinken, viel Fernsehen oder uns noch einer schlimmeren Sünde hingeben. Ja, jetzt ist sowieso alles zu spät. Jetzt macht es auch nichts mehr schlimmer, was ich jetzt tue. Wenn du also nach dem Sündigen deine Traurigkeit ansiehst, welche Art von Traurigkeit siehst du? Was tut dir leid, wenn du gesündigt hast? Und wenn wir bei der Analyse unserer Traurigkeit gesehen haben, dass ja, da ist weltliche Traurigkeit inbegriffen in meiner Traurigkeit, was sollen wir dann tun, um das zu ändern? Und das führt uns zu der zweiten Frage. Was ist die Wurzel deiner Traurigkeit? Traurigkeit ist ja nur das Äußerliche, das, was du siehst. Jede Traurigkeit hat eine Wurzel in sich. Sowohl die weltliche als auch die gottgewollte Traurigkeit entspringt aus einer Wurzel. Und die Wurzel heißt Liebe. Die weltliche Traurigkeit entspringt aus einer Wurzel namens Liebe, und auch die gottgewollte Traurigkeit entspringt auch aus einer Wurzel namens Liebe. Wenn wir nochmal an das Beispiel denken, warum war der Mann in dem vorherigen Beispiel nicht darüber traurig, dass er Gott und seine Frau betrübte, sondern dass er darüber traurig war, welche Folgen er aufgrund seiner Sünde zu erwarten hatte? Er war traurig, weil er nicht Gott und auch nicht seine Frau wirklich liebte, sondern er liebte sich selbst. Seine Traurigkeit oder die Wurzel seiner Traurigkeit war die Liebe zu sich selbst. Und deswegen fürchtete er die Folgen und deswegen hat er sein Verhalten entsprechend geändert. Und es änderte sich scheinbar, wie gesagt, für das halbe Jahr, wo er sehr darauf aufgepasst hat, wie er mit seiner Frau umging. Aber es war nur eine Verhaltensänderung. Es war nicht eine Herzensänderung. Und deswegen fand er die Folgen der Sünde schwierig. Sie waren schwierig für ihn. Aber seine Sünde war ihm nicht widerwärtig. Und sobald die Folgen seiner Sünde wieder nachgelassen haben, sobald er keine Folgen mehr zu erwarten hatte, fiel er in das alte Muster wieder zurück. Und seine Frau ging endgültig von ihm weg. In seinem Buch vom Gottesstaat diskutiert Augustinus die Tugend der Römer in ihrer früheren Geschichte. Wenn wir über die Römer oder über die römische Zeit nachdenken, so war das eine Zeit, für was standen die Römer? Oder was war, was liebten sie so sehr? Es war nicht Geld, so wie es heute oft ist. Es war nicht die Leistung, sondern es war der Ruhm. Und genau darüber denkt Augustinus in seinem Buch nach und sagt, wie können diese Heiden scheinbar so tugendhaft leben, wenn sie den wahren Gott nicht kennen oder lieben? Und seine Antwort war die, die alten Römer sehnten sich nach Lob, waren großzügig mit ihrem Geld und sehnten sich nach grenzenlosem Ruhm und Reichtum mit Ehre. Und diesen Ruhm liebten sie mit Leidenschaft. Dafür wollten sie leben und zögerten nicht zu sterben. Ihr grenzenloses Verlangen nach dieser einen Sache hielt alle anderen Wünsche in Schach. Und etwas später fügt Augustinus weiter hinzu und sagt, um dieses einen Laster willen, das heißt die Liebe zum Ruhm, haben diese Männer die Liebe zum Reichtum und viele andere Laster unterdrückt. Und was Augustinus hier damit sagen möchte, wir können ein moralisch strenges Leben führen, das von außen sehr, sehr gut aussieht. Ein Leben, was andere Menschen beeindruckt. Ein Leben, das aber im Kern die Sünde beinhaltet, die Liebe zum Lob. Alle unsere guten Taten können sich daran orientieren, was andere von uns denken. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir, wenn wir versagen und sündigen, niemals von der Wurzel Gott gewollt betrübt sein. Wir werden niemals diese gottgewollte Traurigkeit in unserem Leben erfahren, weil unsere Liebe nicht auf Gott ausgerichtet ist, sondern auf den Lob von anderen Menschen. Und wir werden trauern, wir werden uns ärgern, wir werden Maßnahmen ergreifen, um das irgendwie zu ändern, aber weil die Wurzel nicht die Liebe zu Gott ist, wird diese Traurigkeit uns letztendlich in die Verdammnis führen. Dann werden wir unsere Sünde minimieren oder verbergen, aber unser Ziel wird es sein, unser Ansehen in den Augen anderer zu schützen. Oder wir werden verzweifeln, wir werden uns bemitleiden, wir werden versagen und uns von dem beeinflussen lassen, was andere über uns denken. Auf diese Weise kannst du ein Leben führen, das von außen wirklich gut aussieht, basierend auf der Liebe zum Lob und der Wertschätzung anderer. Ein Bild davon bekommen wir auch aus dem Heidelberger Katechismus, mit dem wir heute angefangen haben. In den Fragen 88 bis 90 wird dort die Frage behandelt, was gehört zur echten Buße dazu? Und der Katechismus antwortet in Bezug auf zwei wichtige Komponenten, die einer echten Buße folgen. Die erste Komponente ist, dass man Sünde aufrichtig bedauert, dass man Sünde immer mehr im Leben hasst. Und die zweite Komponente ist, dass man gleichzeitig in der Liebe zu Gott mehr und mehr wächst. Das sind zwei deutliche Erkennungszeichen einer gottgewollten Betrübnis oder Traurigkeit folgen. Mit anderen Worten, die Wurzel der gottlosen Traurigkeit über die Sünde ist ein Hass auf die Sünde und eine Liebe zu Gott. Das heißt, im Kern der gottgewollten Traurigkeit über die Sünde ist die Liebe zu Gott. Im Kern der weltlichen Traurigkeit, die von außen der gottgewollten Traurigkeit sehr ähnlich ist, aber im Kern liegt die Liebe zu sich selbst. Und deswegen trauern wir oft nur über die Folgen unserer Sünde, aber nicht über das, was wir Gott angetan haben. Nicht darüber das, was wir unserem Nächsten angetan haben. Lass mich hier ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich spreche für viele Diener Gottes, die Sünde von anderen Anerkennung zu bekommen, dass sie dieser Sünde nacheifern. Eines der größten Ängste in meinem Dienst ist, dass ich ein Leben im Dienst führe, ein Leben, das vielleicht von Erfolg gekennzeichnet ist, ein Dienst, das von außen gut aussieht. Ein Dienst, das vielleicht gute Predigten produziert. Ein Dienst, das anderen Menschen hilft. Ein Dienst, der treu ist. Aber im Kern nicht von der Liebe zu Gott oder von der Liebe zu der Gemeinde, der ich diene, motiviert ist, sondern von dem egozentrischen Wunsch, von anderen Lob, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Und das ist keine verrückte Angst. Nicht nur, ich sage das nicht nur, weil ich mein Herz sehr gut kenne, sondern weil auch die Geschichte übersät ist mit Männern Gottes, die am Anfang scheinbar Männer Gottes waren, aber die im Laufe der Zeit anhand ihres Dienstes oder anhand ihrer Sünde es offenbar wurde, was oder womit ihr Herz wirklich erfüllt ist. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem von Pastoren oder von Männern Gottes, die sich dem Dienst Gottes treu ergeben haben, sondern ich glaube, dass jeder Christ damit bis zu einem bestimmten Grad zu kämpfen hat. Wenn du versagst und gesündigt hast, machst du dir mehr Sorgen darüber, was andere Menschen von dir denken werden, von dir sagen werden, wenn sie das erfahren? Oder machst du dir mehr darüber Gedanken, was Gott dazu zu sagen hat? Was würde dich mehr stören? Wird deine Traurigkeit, wenn du sündigst, mehr durch deine Liebe zu Gott und zu anderen Menschen verursacht? So wie wir es bei David gelesen haben. Er hat gegen Uriah gesündigt. Er hat gegen das Volk Gottes gesündigt. Aber in seinem Psalm sagt er, gegen dich allein habe ich gesündigt. Sein Bußpsalm ist voll von Gott gewollter Betrübnis. Und diese Betrübnis bewirkt eine Buße. Und der Psalm ist ein Bußpsalm, was dann auch zu guten Werken David geführt hat, durch Gottes Kraft. Welche Traurigkeit bringen wir unseren Kindern bei? Sagen wir unseren Kindern, was werden die Leute von dir denken? Oder sagen wir ihnen, was hat Gott darüber zu sagen? Oder bringst du ihnen vielleicht darüber traurig zu sein, dass sie dir alle Zeit nicht genügen? Es gibt viele Kinder, ihre Erlöser sind die Eltern. Weil die Eltern von den Kindern immer fordern, ein hohes Maß von ihnen fordern, damit die Kinder in den Augen der Eltern gut sind. Das ist ein erbarmungsloses Leben für die Kinder. Wir müssen unsere Kinder nicht von uns abhängig machen, sondern von dem, was Gott sagt. Weltlicher Kummer dreht sich letztendlich nur um uns. Das sehen wir, wenn wir Judas anschauen. Er war auch traurig darüber, was mit Jesus geschehen ist oder was seine Sünde, sein Verrat letztendlich zu was es geführt hat. Und er ging wieder hin und er versuchte, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Er nahm das Geld und schmiss es vor die Füße der Pharisäer. Aber es hat ihm nichts gebracht. Er war nicht gottgewollt betrübt. Er war weltlich traurig. Das, was er getan hat, hat ihn offenbart. Sein ganzes Leben hat er von der Kasse, er war geldgierig und hat von der Kasse immer wieder gestohlen. Und es blieb so sehr verborgen, dass sogar seine Jünger niemals daran gedacht, oder seine Mitjünger niemals daran gedacht hatten, dass Judas der Verräter ist. So gut hat er sich versteckt. Aber am Ende war sein Ruf geschädigt. Niemand wollte sich mit Judas mehr abgeben. Und es war eine weltliche Traurigkeit und sie führte ihn zum Tod. Er ging hin und erhängte sich. Wir sehen auch einen weltlich traurigen Esau, der genauso, Hebräer sagt es uns, er suchte die Buße mit Tränen, aber er fand keinen Raum zur Buße, weil er nicht Gott gewollt betrübt gewesen ist. Ihm tat nicht leid, was er Gott damit angetan hat, mit seiner Vorgehensweise, mit dem Verkauf des Erstgeburtsrechts. Ihm war das Leben hier und jetzt wichtiger. Ihm war sein Ruf wichtiger. Ihm war wichtiger, dass er seines Vaters Liebling ist. Und als sein Bruder, diesen Platz von ihm weggenommen hat, dann wollte er ihn töten. Er war weltlich traurig und deswegen fand er keinen Raum zur Buße. Weltlicher Kummer dreht sich immer um uns selbst. Es ist eine Art Trauer über unser Versagen, aber es ist eine Trauer, die im Egoismus wurzelt, in der Liebe zu sich selbst. Und wenn wir die Wurzel der weltlichen Traurigkeit erkannt haben, führt uns das zum nächsten Punkt, zu der nächsten Frage. Wie kannst du gottgewollte Traurigkeit in deinem Leben fördern, die zum Leben führt? Wir haben schon unter dem Punkt 2 gesehen, dass die Wurzel der weltlichen Traurigkeit im Egoismus oder der Egoismus ist, die Liebe zu sich selbst. Und die gottgewollte Betrübnis ist die Liebe zu Gott. Das ist die Wurzel. Beides Liebe, aber verschiedene Ausrichtungen. Bei der einen Traurigkeit liebe ich mich selbst und bei der anderen Traurigkeit liebe ich Gott. Das heißt, wie kann ich gottgewollte Traurigkeit fördern in meinem Leben? Nicht irgendwie als erstes eine Verhaltensänderung versuchen zu bewirken, nicht irgendwie von außen versuchen, mich zu verändern, sondern ich muss mein Herz anschauen. Ich muss in der Liebe zu Gott wachsen. Ich muss in der Liebe zu Gott wachsen. Auf diese Art und Weise wirst du die gottgewollte Traurigkeit fördern, die zum Leben führt. Lass mich das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Eines Tages kommt, und ich rede hier aus der Perspektive eines Mannes, weil ich ein Mann bin, eines Tages kommt eine Frau zu dir und sie fragt dich: Schatz, liebst du mich? Und dann wirst du ihr sagen: Ja, natürlich liebe ich dich. Und dann wird sie weiter fragen: Warum liebst du mich? Und hier, darf ich dir schon sagen, müssen wir Männer sehr, sehr aufpassen, was wir hier sagen. Aber vielleicht sagen wir ja sowas wie: Ich liebe dich, weil du eine schöne Figur hast. Oder: Ich liebe dich, weil du unternehmenslustig bist. Mit dir kann man alles machen. Ich liebe dich, weil du sportlich bist. Ich liebe dich, weil du schöne Augen hast. Oder weil du so eine tüchtige Ehefrau bist. Vielleicht wird die Frau dies auch gerne hören mögen. Aber wenn sie darüber genauer nachdenkt: Was hast du eigentlich damit gesagt? Vielleicht stellt sie sich die Frage: Was ist, wenn ich älter werde? Wenn meine Figur nicht mehr so schön ist? Was ist, wenn ich zunehme? Was ist, wenn ich aufgrund einer chronischen Erkrankung bettlägerig werde und nicht mehr so tüchtig sein kann? Was ist, wenn ich dicke Augenlider bekomme, die ich nicht mehr mit Make-up retuschieren kann? Dann werden auch meine schönen Augen nicht mehr sichtbar sein. Verstehst du? Wenn du deine Frau liebst, weil sie dir gut tut, ist es mehr eine Liebe zu sich selbst als zu deiner Frau. Wenn du sie aber liebst aufgrund des Ehebundes, den du mit ihr eingegangen bist, und aufgrund der Liebe des Christus, die er dir erwiesen hat, hängt deine Liebe nicht an etwas, was deine Frau an sich hat. Sie ist bedingungslos. Und genau das ist auch bei Gott, bei der Liebe zu Gott. Warum liebst du Gott? Wenn du Gott liebst, weil er dich errettet hat, wenn du Gott liebst, weil er dir jenes oder ja vieles geschenkt hat, weil er dir das oder das andere gibt und nicht, weil er ist, wer er ist, weil er wunderbar ist, dann liebst du Gott auch nur, weil du dich selbst liebst. Du liebst Gott nicht, weil er wunderbar ist, sondern du liebst Gott, weil er nützlich ist für dich. Dann bist du genauso ein Mensch, der, wo Jesus die Speisung der 5000, dieses Wunder vollbracht hat, und sie haben von den Broten gegessen und sie haben Jesus gesucht, als er von ihnen weggegangen ist. Alles hat danach ausgesehen, dass sie ihn lieben. Meister, wo bist du gewesen? Wir haben dich überall gesucht. Wir sind nicht mal nach Hause gegangen. Sie haben am Strand gestanden oder am Ufer und haben die Schiffe verfolgt. Sie haben gesehen, wo steigt Jesus endlich aus, damit ich ihm nachlaufen kann. Und als sie ihn letztendlich am letzten Tag oder am nächsten Tag gefunden haben, sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Vielleicht, das heißt, sie liebten Jesus nicht für das, wer er ist, der Sohn des Königs, der König selbst, sondern sie liebten ihn nur, weil sie ihn bräuchten, weil sie ihn brauchten, um ihren Bauch zu füllen. Wenn du wirklich Gott liebst, dann tust du es unabhängig, ob er dir in der Situation geholfen hat oder nicht. Du wirst Gott lieben, weil du ihn lieben wirst. Das ist die einzige Antwort, die richtig ist, weil Gott selbst so liebt. Er sagt zum Volk Israel im 5. Buch Mose, Kapitel 7, ich habe dich geliebt, nicht weil du ein zahlreiches Volk bist, sondern ich habe dich geliebt und mich dir zugewandt, weil ich dich geliebt habe. Das ist der Grund. Verstehst du, Christus liebte dich nicht, weil du etwas an dir hast. Er liebte dich, weil er dich liebte. Du musst wissen, dass Christus diese Liebe an dir erwiesen hat. Und so wie der Apostel Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 19 sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Verstehst du, wie kannst du in der Liebe Gottes wachsen, indem du die Liebe Christi mehr und mehr verstehst, mehr und mehr erkennst, weil dann wirst du ihn lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Wir müssen ein Herz der Liebe zu Christus nähren, indem wir die Liebe betrachten, die er uns entgegengebracht hat. Und wenn du dich in deinen Gebeten beobachtest, oftmals beten wir oft so, Herr, ich danke dir für die Errettung, ich danke dir, und wir zählen dann Dinge auf, die er uns getan hat. Und damit geben wir vielleicht auch unbewusst zu verstehen, ich liebe dich, weil du mir dies und jenes getan hast. Und es ist nicht in erster Linie falsch. Aber wenn das der einzige Grund ist, warum wir Christus lieben, weil er uns alles tut, weil er unsere Gebete erhört, weil er unsere Situationen so lenkt, dass es uns gut geht, dann ist es keine vollwertige Liebe. Die Liebe, die Christus uns gebracht hat, hing nicht an uns. Und deswegen müssen wir genauso auch Christus lieben, weil er liebenswürdig ist, weil er Gott ist, weil er wunderbar ist. Wenn wir also sündigen, stehen wir vor zwei Wegen. Einer davon ist weltlicher Kummer, der im Egoismus wurzelt und sich auswirkt in Verleugnung, Selbstschutz, Untätigkeit und letztendlich zum Tod führt. Der andere Kummer ist göttlicher Kummer, der in der Liebe zu Christus verwurzelt ist. Und dieser Kummer, er führt zu wahren Buße. Und diese Buße führt zur Erlösung, wirkt sich in Freude aus, in Freude an Christus und wirkt sich in einem neuen Leben und zu guten Werken aus. Deswegen lasst uns unseren Blick auf Christus richten und das neue Leben, das er uns bereits geschenkt hat, ergreifen und ihn lieben und auf diese Art und Weise mit unserer Sünde umgehen und immer wieder in unserem Leben Buße praktizieren, weil wir gegen ihn sündigen.